Wir erheben uns und hören den Predigttext aus Kolosser 4, 2 bis 6. Paulus schreibt: Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, kennen Sie Robinson Crusoe? Der Seemann, der Schiffbruch erleidet und auf einer Wüsteninsel im weiten Ozean alleine überlebt. Von einem heimtückischen Fieber geplagt, sehnt er sich nach Hilfe. Aber da ist niemand. Einsam wühlt er in einer Kiste. Plötzlich findet er eine Bibel, blättert darin herum und sein Blick fällt auf den bekannten Vers in Psalm 50. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. 5015 ist als Telefonnummer Gottes gut bekannt geworden, seit der Roman erschien. 1719. Robinson Crusoe hatte als Seemann alle Laster des Seemannslebens kennengelernt, auch das Recht, deftig zu fluchen. An diesem Abend betet er zum ersten Mal in seinem Leben und findet neue Hoffnung. Es dauert aber noch einige Jahre und viele Abenteuer, die ich jetzt auslassen muss, bis er nach England zurückkehren kann. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung, sagt Paulus. Paulus selbst hat am Beginn seines Briefes davon erzählt, dass er täglich für die Kolosser betet. Ständig liegt er dem Herrn in den Ohren, dass die Kolosser doch gute Glaubensfrüchte bringen mögen, dass sie mit Freuden dem Herrn für die Erlösung danken. 1, Verse 9 und 10. In der Grußliste am Schluss erwähnt er den Epaphras, einen aus der Gemeinde in Kolosse. Und er sagt von ihm: Der ringt alle Zeit in seinen Gebeten für euch, damit ihr feststeht, vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist. Paulus, Epaphras, zwei große Vorbilder und Ermahner dieser Gemeinde. In dem Abschnitt, den wir vor uns haben, richtet sich Paulus zum letzten Mal an die Gemeinde als Ganze. Beim letzten Mal hatten wir den Abschnitt gehört, ausgelegt von Johann Hesse, der sich an einzelne Gruppen gerichtet hatte. An Männer, an Frauen, an Kinder, Väter, an Manager, die Herren, so hieß es da, und an Sklaven. Jetzt also kommen die letzten Mahnungen vor einigen Grüßen und Segenswünschen. Und er beginnt sie mit einem flammenden Aufruf zum Gebet. Genauso wichtig wie es ist, dass ihr an der rechten Lehre von Christus festhaltet, ist es, dass ihr auch beharrlich am Gebet festhaltet. Jesus selber hatte es vorgemacht. Im hohen priesterlichen Gebet bittet Jesus für die Seinen, dass sie bewahrt bleiben für die Ewigkeit. Johannes 17. In Hebräer 7 lesen wir, dass Jesus, der hohe Priester, für immer lebt und bittet für die Seinen. Hebräer 7, 25. Jesus, der hohe Priester, lebt für immer und betet für die Seinen. Das tut er immer noch. Paulus schreibt, dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt. Das hat nicht nur mit seinem Regieren zu tun. Das hat auch mit seiner ständigen Fürbitte für uns zu tun. Römer 8, 34. So gründet unser Gebet unser fortgesetztes Gebet immer wieder im Heilswerk Jesu Christi, in dem, was er durch Kreuz und Auferstehung tat, und dass er zur Rechten Gottes sitzt und uns vertritt. In Erinnerung an seinen Opfertod am Kreuz nennt man das Abendmahl auch Eucharistie, Danksagung. In dieser Danksagung geschieht uns die Heilszueignung, also dass wir das Heil empfangen, und wir sagen gleichzeitig Dank dafür. Achten wir mal in einem folgenden Sätzchen auf die kleinen Wörter im, durch und zum. Rechtes Beten ist nämlich trinitarisch. Wir beten im Heiligen Geist, durch Jesus Christus, zum Vater. Im Heiligen Geist, ohne ihn, wären wir ein natürlicher, sündhafter Mensch. Und das Gebet eines solchen Menschen ist normalerweise nicht angenehm bei Gott, wenn es ohne den Heiligen Geist geschieht. Wir beten durch Christus, der eben beim Vater ist und uns vertritt, zum Vater. Im Kolosserbrief heißt es: Dank Gott dem Vater durch ihn. Kolosser 3,17. Wir beten also durch den Herrn Jesus. Jesus ist Vorbild als Vorbeter, aber auch als Ermöglicher unseres Gebetes. Durch sein Opfer am Kreuz und durch sein Vertreten beim Vater. Und so wäre es sinnvoll, dass wir unsere Gebete immer mit dem Dank verknüpfen, dass das Gebet überhaupt möglich ist. Dieses Wunder, dass wir einem unsichtbaren und allmächtigen Gott etwas sagen dürfen, ihn etwas bitten, ihn loben dürfen, dass wir ihn überhaupt mit unseren dürren Worten erreichen dürfen, ist ein Wunder. Ist nicht selbstverständlich. Auch wenn die meisten Religionen etwas vom Gebet wissen, wir wissen etwas vom Wunder, dass Gebet und Gebetserhörung möglich ist. Seid beharrlich also im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Beharrlich. Es besteht die Gefahr, dass wir nicht dabei bleiben. Christen sind zwar in der Regel theoretisch überzeugt, dass Beten irgendwie wichtig ist, dennoch haben wir eine seltsame innere Abneigung gegen das Gebet. Wir fangen ein Gespräch mit Gott an und es fällt uns schwer, dabei zu bleiben. Die Sünde will uns immer wieder absondern, allein bleiben. Sie will keinen Größeren über sich haben. Und solange wir Sünder sind, wird das auch eine Schwierigkeit bleiben, immer wieder ins Gebet zu gehen, daran festzuhalten. Seid beharrlich im Gebet. Wie ist es bei Ihnen? Brechen Ihre Gebetszeiten mitunter einfach ab? Oder kommt Ihr Gespräch mit Gott zu einem geordneten Abschluss? Und wie geht es Ihnen beim Vaterunser? Wir sprechen das Vaterunser auswendig und oft. Eigentlich in den meisten Gottesdiensten wird das Vaterunser gesprochen. Dieser konzentrierte Text enthält auch alles, was nötig ist: Lob, Dank, Bitte und Fürbitte. Aber gelingt es uns, beim Sprechen des Vaterunsers kontinuierlich wach zu bleiben? Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm, sagt Paulus. Wachet im Gebet. Rasselt es nicht herunter. Das ist die Gefahr des katholischen Rosenkranzbetens. Hier wird gezählt, wie oft man es herunterbetet. Man soll aber nicht herunter, sondern hinaufbeten zu Gott. Und Paulus sagt hier beides. Das Gebet soll beharrlich sein, anhaltend und wach. Das klingt ziemlich schwer, nicht wahr? Und doch spricht Paulus, abgesehen von einigen weiteren Stellen in der Apostelgeschichte, in seinen 13 Briefen über 20 Mal davon, dass Gebet unaufhörlich sei. Beispiel: Betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. 1. Thessalonicher 5. Wir müssen aber Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder. 2. Thessalonicher 2. Gott ist mein Zeuge, dass ich ohne Unterlass euer gedenke. Römer 1. Vers 9. Oder Epheser 1. Ich höre nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet. Und schließlich Römer 12, 12. Leicht zu merken. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Wie sind wir doch so ablenkbar? Geht es Ihnen besser damit? Wenn wir es aber schon nicht schaffen, unaufhörlich zu beten, dann sollten wir wenigstens wach sein, wenn wir beten. Ein guter Freund von uns in der Schweiz praktiziert es so, dass er täglich abends ins Gemeindehaus kommt und dort teils allein, meist aber mit anderen, für den Aufbau dieser Gemeinde betet. Das ist eine ganz normale landeskirchliche Gemeinde. Unterstützung durch die Mitarbeiter oder durch die Pfarrer vor Ort hat er nicht. Er macht es einfach. Was für ein Vorbild. Und ist er verreist, sorgt er für Ersatz. Das ist ihm ganz wichtig und die Gemeinde hat viel Segen davon. Nun, Paulus hat uns drei Grundsätze mitgegeben für das Gebet. Wie man beten soll, zweitens, was man beten soll und drittens, was dann ohne unser Zutun daraus folgen kann. Wie man beten soll, das Erste. Ich erwähnte schon, dass man anhaltend und wach beten sollte. Das Wachen gehört ja ganz allgemein zum Advent, zum Erwarten der Ankunft des Königs. Auf dieses Wachen weist uns der Adventskranz. Aber was heißt es, zu jeder Zeit beim Beten wach zu sein? Beim Schlafengehen ein Abendgebet verrichten ist sehr angemessen. Beim Beten aber in den Schlaf hinüber zu schlummern, nun, das ist zwar besser als gar nicht beten, aber es ist nicht dieses bewusste und wache Sprechen zu Gott, von dem Paulus spricht. Wir reden doch zu Gott als einer Person. Eine Person, die sich bis zur Selbstaufgabe uns zugewandt hat und der auch wir uns zuwenden sollten. Was würde dein Freund dazu sagen, wenn du dich mitten im Gespräch umdrehst oder einschläfst oder auf dein Handy schaust? Das tut man nicht. Und der Herr, der sich für uns gegeben hat, ist es wert, dass auch wir ihm uns ganz zuwenden. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen, schreibt Jakobus. Jakobus 4,8. Ein zweiter Aspekt zu den Wie-Fragen des Gebets ist die Reihenfolge unserer Anliegen. Dieses Wacht in ihm mit Danksagung aus Kolosser 4 legt nahe, dass wir unsere Gebete mit Dank beginnen. Wir haben doch 1001 Gründe, unendlich zu danken, den Schöpfer zu preisen, für die Sündenvergebung, dafür, dass er uns durch Christus hört, dafür, dass er einen jeden Menschen und die ganze Schöpfung wunderbar zweckmäßig und schön gemacht hat, für Gesundheit und für Krankheit, für Fülle und für Mangel, für alles kann man danken. Es gibt zwar kein Gesetz über die Reihenfolge unserer Gebete, aber einige Äußerungen legen doch nahe, dass dem Dank, wenn nicht der erste, so doch ein prominenter Platz gehört. Hier im Kolosser hat Paulus geschrieben, alles was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Kolosser 3,17. Und in Kapitel 1, ganz am Anfang, Vers 3, schreibt er, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, und beten allezeit für euch. Erst Dank, dann Fürbitte. Ähnliches beobachten wir bei den Gebeten, die vor dem Thron in der Johannes-Offenbarung geschrieben werden. Sie können sich vielleicht in den Advents- oder Weihnachtstagen mal damit beschäftigen, genau diese Gebete der Johannes-Offenbarung zu verfolgen und durchzustudieren, welche Inhalte die haben. Also ganz viel Dank und Lobpreis ist dort zu finden. Es gibt, wie gesagt, hier kein festes Gesetz. In 1. Timotheus 2 hat Paulus einmal geschrieben, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Dort hat er die Reihenfolge offensichtlich anders gewählt. Es gäbe noch einiges zu sagen über das Wie des Betens. Soll man kniend beten, soll man dazu fasten und so weiter? Das wäre auch noch zu bedenken. Um der Kürze willen komme ich zum zweiten Punkt, was man beten soll. Ich erwähnte bereits, dass Lob und Dank dazugehören. Das Königreich Juda war unter seinem König Josaphat einmal von den Ammonitern, Moabitern und Edomitern zugleich angegriffen worden. Bei dieser Geschichte kann man lernen, dass Lob und Dank gerade in der Not eine wichtige Funktion haben können. Bevor es zur Schlacht kam, bestellte Josaphat, der König von Juda, die Sänger, die sonst am Tempel Dienst taten. Sie sollten in heiligem Schmuck Loblieder singen und vor den Kriegsleuten herziehen und mit Psalmen Lob preisen. In 2. Chronik 20 wird dann zitiert, was sie sangen. Danke dem Herrn und seine Barmherzigkeit währet ewiglich. Und dann berichtet der Chronist weiter, als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr eine Verwirrung kommen über die Angreifer, sodass sie ihre Schwerter alle gegeneinander richteten. Sie wurden einander zum Verderben. Die Männer Judas waren dann 3 Tage beschäftigt, die Beute einzusammeln. Am 4. Tag aber kamen sie zusammen im Lobetal, denn dort lobten sie den Herrn. Daher heißt diese Stätte Lobetal. Und daher hat auch die diakonische Arbeit in Celle ihren Namen bis heute. Zum Dank tritt in Kolosser 4 hinzu, dass die Mission ungehindert weitergehen möge. Also diese wichtige Bitte. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können, um dessentwillen ich auch in Fesseln bin, auf dass ich es so offenbar mache, wie ich es soll. Verse 3 und 4. Paulus sitzt im Gefängnis in Rom und will, dass er und die Seinen in die Fürbitte eingeschlossen werden. Aber aufgepasst, er lässt nicht für seine persönliche Freilassung beten, sondern dass das Wort freigelassen ist und seinen Lauf durch die Welt nimmt. Dieser Lauf wird befördert durch die Fürbitte der Gemeinde. Und diese Fürbitte hat Paulus in seinen Briefen immer wieder angestoßen. Und so, in die Kraft auch dieser Fürbitte, kam das Wort letztlich zu uns hier. Nur so erfuhren wir etwas von dem Geheimnis, das den Missionar gefangen setzt, aber die Mission weitergehen lässt. Welch ein Trost auch für unsere gefangenen Geschwister in der muslimischen und kommunistischen Welt. Betet, dass Gott eine Tür für das Wort auftue, selbst wenn die Gläubigen gefangen sitzen. In Offenbarung 3, 8 lesen wir, ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Und so ist die Tür geöffnet für das Wort, auch bei kleiner Kraft. Ein modernes Beispiel dafür, dass der Missionar eingesperrt ist, aber das Wort dennoch weiterläuft, fand ich in der Person des bedeutenden Juristen und Soziologen Jacques Ellul. E-L-L-U-L, wer es nicht kennt, Jacques Ellul, 1912 bis 1994. Sein Vater war Atheist und hatte seiner Frau geboten, niemals mit ihrem Kind über Gott zu sprechen und auch nicht mit ihm zu beten. Soweit ich gehört habe, hat sich die Frau daran gehalten. Also ich hätte das an ihrer Stelle wohl nicht getan. Sie hat aber nicht mit dem Kind über Gott, aber mit Gott über das Kind geredet. Und Gott hat das Gebet dieser Mutter erhört. Mit 16 Jahren findet der Sohn eine Bibel und begann mit Heißhunger darin zu lesen. Nach 3 Jahren überkommt ihn der seltsame Eindruck, Gott sei gegenwärtig. Er schwingt sich auf sein Fahrrad und fährt stundenlang durch die Gegend. Zurückgekehrt sagt er zu seiner Mutter, ich glaube an Christus, ich habe mich bekehrt. Und die Mutter sagt, das wundert mich nicht. Seit deiner Geburt habe ich jeden Abend für dich gebetet. Beten hilft. Gott erhört zwar nicht alle Bitten, aber er hält sich an alle Verheißungen, unbedingt, völlig zuverlässig. Elul schrieb später selbst ein Buch über das mangelnde Gebet als die Wunde der westlichen Christenheit. Nicht nur das Gebet der Eltern, sondern auch das der Kinder für die Eltern ist ganz wichtig. Heinrich Kemner, der Gründer des Geistlichen Rüstzentrums Krelingen und unseres Gemeindehilfsbundes, war noch ganz jung, als seine Mutter nach ärztlichem Ermessen hoffnungslos krank war. Kemner tat das Gelübde, Pfarrer zu werden, wenn die Mutter ihm erhalten bleibt. Und so geschah es auch. Auch der Vater des Schweizer Theologieprofessors Armin Mauerhofer hatte Blutkrebs im Endstadium. Die Ärzte haben ihn aufgegeben. Da haben die 7 Kinder rings um sein Bett gekniet und fest gebetet, dass ihnen der Vater erhalten bleibt. Und so geschah es. Für die Kinder, für Armin Mauerhofer eine Lektion fürs ganze Leben. Wir wissen natürlich, dass Gott in seiner Freiheit davon absehen kann und oft auch davon abgesehen hat, Gebete um Heilung zu erhören. Denn wir sind sterblich. Einmal am Ende kommt die Krankheit zum Tode. Aber die Schrift ermutigt uns so oft zu vertrauen, dass der gute Hirte barmherzig ist und auf seine Kinder hört, dass wir einander gar nicht oft genug ermutigen können, im Gebet zu bleiben, wach und dankbar. Bodil Schwing hat einmal gesagt, die Kleinen und die Schwachen in ihrer Gebetskraft, das sind die rechten Theologieprofessoren. Drittens, was dann ohne unser Zutun daraus folgen mag. Paulus schreibt in den letzten beiden Versen dieses Abschnitts: Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Professor Herbert Butterfield in Oxford war ein bedeutender Historiker für neuere Geschichte. Er starb 1979. Er hat die deutsche Geschichtsschreibung nach 1945 mitgeprägt. Sein Buch Christentum und Geschichte wurde in mehrere Sprachen übersetzt. Und er schreibt, die Gebete der Christenheit sind ein äußerst wichtiger Faktor in der Entwicklung der Menschheitsgeschichte. Von größerer Wichtigkeit als Technik, Wissenschaft, Diplomatie, Kriege oder Kunst. Und so bedauert er, dass der Protestantismus die Klöster als Stätten des Gebets aufgegeben habe. Und er wünscht sich, dass die Christen wieder in Gebetsgruppen zusammenfinden und so mit ihrer Fürbitte den Arm Gottes zum Segen und Heil der Menschen bewegen. Die Gebetshäuser, die in den letzten 20 Jahren im ganzen deutschsprachigen Raum entstanden sind, hätte Butterfield dankend zur Kenntnis genommen. Eine aktuelle Liste im Internet führt für die 3 Länder Schweiz, Österreich und Deutschland gegenwärtig 172 Gebetshäuser auf, wo Menschen entweder mehrmals pro Woche für das Gebet zusammenkommen oder wo durchgängig gebetet wird, 24 Stunden am Tag. Wie in der Zeit der Klöster mit ihren Stundengebeten wird zwar immer nur eine Minderheit der Christen in der Lage sein, an solchen Gebeten teilzunehmen, aber dass es derzeit immer mehr getan wird, ist doch ein Hoffnungszeichen. Gott wird ohne unsere weltliche Macht und ohne unsere Machtmittel das für unser Land herbeiführen, was er geplant hat und was seine Gläubigen erbeten. Dessen dürfen wir gewiss sein. Und manchmal zittern die Mächtigen vor den Gebeten der Gläubigen. Die katholische Königin von Schottland soll gesagt haben: Nichts fürchte ich so sehr wie die Gebete von John Knox, der kalvinistische Reformator von Schottland. Sie hatte die Machtmittel, er hatte Wort Gottes und Gebet. Ohne unser weiteres Zutun hat das Gebet allerdings noch eine wesentliche Wirkung. Nicht nur in der Welt, in der Kirche, im Großen, sondern auch für uns selber im ganz Kleinen. Wir selbst werden nämlich verändert. Dabei geht es mir nicht um die Verzweckung des Gebets als psychologische Stütze, dass ich mich selber besser fühle, wozu es auch andere kleine Mittelchen gäbe. Nein, eine solche Verzweckung ist nicht gemeint. Eine solche Verzweckung des Gebets als psychologische oder moralische Hilfe wird zwar in der Aufklärung oder in der modernen psychologisch orientierten Theologie manchmal angenommen, aber das Gebet wirkt dank dessen, dass ich in die Nähe Gottes trete. Wenn ich es nur als Technik gebrauche, dann gebrauche ich es nicht von Gott her als seine Wirkung auf mich. Wir werden verändert, denn beten heißt in Gottes Nähe stehen. Und je mehr wir in dieser Nähe bleiben, je mehr wir anhalten am Gebet, desto weniger können wir sündigen. Desto größer ist unsere Liebe, unser Glaube, unsere Hoffnung. Wir werden immer brauchbarer für Gott. Das Bedürfnis, etwas zu gelten, wird abnehmen, weil das Bedürfnis, Gottes Wort zur Geltung zu bringen, ihm die Tür zu öffnen, immer mehr zunimmt. Und diese Verse bezeugen, was aus dem Sein in der Nähe Gottes folgt. Sich weise verhalten gegenüber denen, die draußen sind, die Zeit auskaufen. Also Gebet ist keine verlorene Zeit, sondern hilft gerade, die Zeit auszukaufen. Und auch in das rechte Wort zu finden. Eure Rede sei allezeit wohlklingend und mit Salz gewürzt. Also nicht gepfeffert, aber mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Aus der Nähe Gottes kommend, genauso wie wenn ich aus dem Gottesdienst wieder herausgehe, werde ich nicht mein Gegenüber zutexten, sondern das rechte Wort haben, wenn ich drankomme. Wie man beten soll also, anhaltend und wach. Zweitens, was man beten soll, Dank, Bitte und Fürbitte. Und drittens, was ohne unsere Machtmittel daraus folgt, die Einwirkung auf die Geschichte, auf die Gemeinde, auf Wegen, die uns verborgen bleiben. Und natürlich auf uns selbst. Die Tür für das Wort wird so geöffnet und das Kommen Christi vorbereitet. Maranatha. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Amen.